fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Es sind weiter eben die im Grunde genommen die gleichen Unternehmen, die die Börse treiben. Wenn diese beiden Konstellationen gegeben sind, dann haben wir eine Chance, dass sich dieses Bild dreht. Also tatsächlich ist es natürlich im Moment auch eine ganz ungesunde oder schwierige Gemengelage. Wir brauchen da einfach positive Impulse, sei es von Seiten der Politik. Wenn sie aber nichts ändern an ihrer politischen Richtung, dann wird das in 1,5 Jahren genauso aussehen. Das wird eher so sein, dass die Staatsschulden steigen weiter. Und das ist in meinen Augen aber auch ein Thema, das wird die neue Regierung beschäftigen. Das wird die Märkte sehr stark natürlich beschäftigen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, von wegen Sommerpause und Langeweile ist ganz schön was los und darüber wollen wir jetzt mal dringend sprechen. Natürlich vor allem Ausblick auf die kommenden Monate. Da wird auch sicherlich einiges anstehen. Dafür haben wir einen spannenden Gast hier zugeschaltet aus Hamburg. Er war natürlich schon häufiger zu Gast bei uns. So heißt es richtig. Freue mich sehr auf das Gespräch. Er kommt bei euch ja immer ganz gut an. Er ist der Chefvolkswirt des Bankhauses, Donald Reuschel. Ich sage herzlich willkommen, Carsten Mumm.
Hallo Herr Blöd, freue mich wieder dabei zu sein.
Freue mich auch sehr, ja. Wir haben gerade vorher im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, da Sie, bevor wir jetzt hier unterwegs waren, mal im verdienten Sommerurlaub waren und zurückkamen gerade in dieser, Sie haben gesagt, letzter Urlaubstag, als es in Japan ein wenig gerappelt hat. Und danach waren Sie schon wieder im Dienste und dann haben wir gerade eben drüber gesprochen, wer jetzt noch ein, zwei Wöchelchen bis heute quasi länger im Urlaub gewesen wäre, und vielleicht mal nicht aufs Handy geguckt hätte, weil vielleicht schlechter Empfang oder so, oder einfach auch mal richtig Seele baumeln lassen. Tja, der hätte einfach gesagt, war was? Ich habe nichts mitbekommen.
Ja, absolut. Das sieht so aus. Also wer die letzten zwei Wochen im Urlaub war, der hat um und bei den gleichen DAX-Stand. Der hat die Zinsen, die ein bisschen tiefer ausgefallen sind, der Euro, der ein bisschen fester gegangen ist. Erst wenn er sich auf die US-Dollar-Yen-Relation fokussiert, also wenn er mal auf den Währungskurs schaut, dann wird er sehen, dass sich ordentlich was getan hat, weil der Yen eben deutlich fester gegangen ist. Aber auf der Aktienseite war es ein deutliches Rappeln, ein deutlicher Abschwung der Kurse, der ja mittlerweile aber schon wieder fast in allen Komponenten egalisiert ist. Nur der Nikkei ist noch so ungefähr 10% hinter seinem All-Time-High. Ansonsten fast alles ausgeglichen.
Mhm. Aber ist schon natürlich interessant zu sehen. Wir haben natürlich jetzt die letzten ein, zwei Wochen auch viel darüber gesprochen, natürlich über die Volatilität, die innerhalb eines Tages so stark gestiegen ist, wie historisch tatsächlich noch nie auf damals über 60. Mhm. Und ich hatte gestern eine neue Statistik gesehen, das muss man nämlich auch dazu sagen, die genauso schnell oder beziehungsweise historisch schnell wieder zurückkam auf das alte Level, bevor quasi es die Kapriolen gab. Also so wenig Tage hat das historisch noch nie gedauert. Mhm. Wenn man jetzt mal den VIX in dem Fall nimmt, da muss man auch irgendwie sagen, hat eigentlich niemand irgendwas dazugelernt die letzten Wochen oder ist es einfach nur so, es ist wurscht, wir wollen jetzt einfach weiterhin, dass die Kurse steigen?
Ja, ich glaube, man muss nochmal Revue passieren lassen, was eigentlich da passiert ist bei diesem Kursrutsch Anfang August. Im Grunde genommen ist in meinen Augen der Kernfaktor oder der wesentliche Auslöser die Zinsentscheidung der Bank of Japan gewesen, die ja anders als die meisten westlichen Notenbanken eben nicht seit 2022 deutlich die Zinsen angehoben hat, sondern sehr, sehr lange, wie seit Jahrzehnten eigentlich eben noch auf ihrem ultra-expansiven geldpolitischen Pfad geblieben ist und die Zinsanhebung auf 25 Basispunkte. Das ist ja immer noch sehr, sehr niedriges Niveau. Aber das war eben etwas mehr als erwartet. Und das hat dann zu einer Befürchtung eigentlich geführt. Und ich glaube, einfach eine sehr stark überdehnte Kursbewegung mal korrigiert. Und dann haben wir immer mal diese Situation, die wir an den Kapitalmärkten kennen, die immer wieder vorkommen, nämlich dass ganz, ganz viele Leute durch eine viel zu enge Tür wollen. Und dann kommt es eben zu diesen Kurskapriolen. Und diese überzogene Kursbewegung, die haben wir eben vor allen Dingen im Yen gesehen, der ja innerhalb der letzten zwei 2-3 Jahre sich unglaublich stark abgewertet hat. Die Leute haben sich eben darauf fokussiert, Kredite aufzunehmen in Yen zu sehr günstigen Zinsen, dieses Geld dann in anderen Währungsräumen höher verzinslich anzulegen. Und wenn sie die Kredite zurückgezahlt haben, dann mussten sie das eben mit einem sehr viel schwächeren Yen tun. Das heißt, sie haben dadurch auch nochmal einen Kursgewinn gehabt. Und das ist einfach, glaube ich, eine Kursbewegung gewesen. Das passiert gerade an den Währungsmärkten öfter, die's überzogen. Und da braucht es dann eben einen bestimmten Auslöser. Und das war in diesem Fall die Zinsanhebung durch die Bank of Japan, um dann hier eine deutliche, schnelle, heftige Korrektur auszulösen. Ich glaube, das war der wesentliche Punkt. Alles, was in den USA passiert ist an den Märkten, was in Europa passiert ist, das hat man so ein bisschen natürlich auf die Arbeitsmarktdaten in den USA zurückgeführt. Aber ich glaube, das hat dann nur so ein bisschen noch diese ohnehin große bestehende Unsicherheit unterstützt. Und ja, letzten Endes war es dann auch das reinigende Gewitter, was offensichtlich gereicht hat, damit die Menschen sich wieder auf andere Dinge fokussieren und einfach schauen, wie sieht's konjunkturell aus, wie sieht's mit den Zinsen aus. Also die alten Faktoren, die vorher auch die größte Rolle gespielt haben, die sind dann wieder in den Vordergrund gerückt.
Es ist so ein bisschen, am Ende des Tages wahrscheinlich so eine Timing-Sache, ne? Weil es fing natürlich schon die 2-3 Tage, als sie noch im wohlverdienten Urlaub war, Tage vorher schon an in den USA mit den Arbeitsmarktdaten unter anderem und natürlich auch den schlechten Einkaufsmanager-Indizes, die ja auch so mal ein bisschen umbewertet wurden, sagen wir es mal so, denn es kam so ganz kurz, auch nur für so ein paar Tage, plötzlich auf, hoppla, vielleicht könnte da doch eine Rezession bei rausspringen. Und plötzlich ist die Fed zu spät hinten dran und man hat sich da völlig überschlagen mit, es muss eine Notsitzung geben mit dramatischen Zinssenkungen. Und glaube ich, der Jeremy Siegel war es, der zweimal 0,75 gefordert hat und so. Also es hat sich sehr schnell überschlagen und dann jetzt so peu à peu wieder ausgepreist, ne?
Ja, also ich denke, das zeigt aber auch, dass das eine besondere Situation war, wenn wir mal anschauen, was eigentlich in den letzten Monaten maßgeblich war für die Entwicklung an den Kapitalmärkten, insbesondere wenn wir auf die USA schauen, dann war der Wirkungszusammenhang eigentlich immer der schwache Konjunkturdaten oder Anzeichen für eine konjunkturelle Abkühlung in den USA, haben dafür gesorgt, dass es positiv war für die Aktienmärkte, weil immer dieser Wirkungszusammenhang gesehen wurde, dann senkt die Fed schneller und vielleicht stärker die Zinsen. In diesem Moment, wo dann der schwache Arbeitsmarktbericht kam, wenige Tage nach der Zinssenkung der Bank of Japan, da hat man mit einmal ein ganz anderes Narrativ gesehen an den Märkten und hat eben gesagt, um Gottes Willen, Sie haben es eben angesprochen, möglicherweise droht eine Rezession. Das stimmt, das hätte aber auch dazu führen können, dass man denkt, die Fed senkt schneller und stärker die Zinsen. Aber in dem Moment war offensichtlich waren die Emotionen so aufgewühlt, war vielleicht so viel Panik da, dass man dann mit einmal dieses Argument völlig umgedreht hat und gesagt hat, nee, Rezession ist schlecht für Unternehmen, wir verkaufen die Aktienseite. Das war offensichtlich ein extrem hoch emotional aufgewühlter Moment. Das hat ein paar Tage gedauert und dann, wie gesagt, haben die alten Relationen, die alten Wirkungszusammenhänge offensichtlich wieder die Überhand gewonnen.
Und jetzt sind wir eigentlich wieder zurück auf Anfang, wenn man so will, ne? Also wir haben wieder eine absolute Risikofreude quasi bei den Investoren. Die Quoten gehen sofort wieder nach oben. Man sieht es logischerweise an den Kursen. S&P schon wieder am All-Time-High, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Und auch dieses ganze Thema, was sich da die letzten Monate aufgebaut haben. Sie haben es ein bisschen angedeutet, ne? Wir reden ja auch von sehr großen Bewertungsunterschieden, sehr großen Unterschieden in der Performance. Sprich, dieses ganze Thema Marktbreite hat ja jetzt zwar ab Juli ein wenig zugenommen, aber auch noch nicht so wirklich. Also so wahnsinnig viel hat sich dadurch nicht verändert. Also eigentlich sind wir wieder zurück auf Anfang.
Ja, das stimmt. Tatsächlich vor allen Dingen diese fehlende Marktbreite, Sie haben das eben angesprochen, oder eben dieser Punkt, dass die Indizes oder viele Indizes von ganz wenigen Unternehmen vor allen Dingen getrieben werden, von der Kursentwicklung weniger Unternehmen. Das ist die gleiche Situation wie vorher. Also auch das hat man ja in den letzten 1-2 Wochen mal wieder gedacht. Möglicherweise platzt diese berühmt-berüchtigte, wenn sie denn da ist, KI-Blase. Auch das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Nein, es sind weiter eben die im Grunde genommen die gleichen Unternehmen, die die Börse treiben. Jetzt haben wir ja gerade auch die Berichtssaison, die Unternehmensgewinn-Berichtssaison für das zweite Quartal hinter uns gebracht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind es vor allen Dingen auch die großen Unternehmen gewesen, die ganz ordentlich berichtet haben. Und eher die kleineren und die mittleren Unternehmen, die auch seit 2-3 Jahren performancemäßig deutlich hinterherhängen, die tendenziell eher nicht so gut berichtet haben. Also offensichtlich ist weiterhin diese Diskrepanz da. Es sieht kurzfristig jetzt nicht so aus, als wenn sich diese deutliche Schere, diese Performance-Schere mal wieder schließt. Also sprich, die großen vor allen Dingen die Tech-Unternehmen, denke ich, werden kurzfristig erstmal besser laufen, wobei wir perspektivisch, denke ich, schon die Chance haben, dass die kleineren und mittleren Unternehmen, die im historischen langfristigen Kontext eigentlich in Anführungsstrichen besser laufen sollten als die Large Caps, dass die wieder ein bisschen aufholen können.
Also diese, geht ihr eher davon aus, dass diese Rotation, die wir ja so ab Anfang Juli gesehen haben, mal ein bisschen raus aus den ganz großen Werten in den USA, natürlich vor allem der Russell 2000, der so mal ein bisschen nachgezogen hat, oder im S&P Equal Weight kann man es auch ganz gut abmessen, dass das tendenziell weitergehen wird?
Also ich glaube, kurzfristig ist das so. Das hat jetzt ja diese Reaktion in den letzten zwei Wochen nach dem Marktcrash auch gezeigt. Ich denke, für die kleineren und mittleren Unternehmen muss ein bisschen mehr Klarheit kommen. So, und was bedeutet das, diese Klarheit? Gerade diese kleineren, mittleren Marktsegmente, die sind oftmals sehr viel konjunktursensitiver und zinssensitiver. Und wenn wir auf die USA schauen, dann brauchen wir auf der einen Seite, auf der Konjunkturseite Klarheit, nämlich die Frage, die wir eben schon kurz angesprochen haben, wie stark fällt denn jetzt diese konjunkturelle Abkühlung aus. Unsere Erwartung ist, dass wir ein Soft Landing sehen, also keine heftige, deutliche Bremsung der US-Konjunktur. Und damit wären dann die Aussichten für diese Unternehmen, die eben konjunktursensitiver sind, oftmals was die Unternehmensgewinne angeht, auch ein bisschen schwächer vielleicht, als das in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren der Fall war, aber insgesamt immer noch ganz ordentlich. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass dann tatsächlich eben in den USA die Zinssenkungen, die schon lange erwarteten Zinssenkungen, dann auch mal kommen müssen. Und ich glaube, wenn diese beiden Konstellationen gegeben sind, also sich abzeichnende nur schwache konjunkturelle Abkühlung und konkret Zinssenkungserwartungen oder erste Zinssenkungen, dann haben wir eine Chance, dass sich dieses Bild dreht. Wir haben in Europa und in Deutschland ja eine ähnliche Situation, wenn wir auf den DAX und den MDAX schauen, auch eine unglaublich große Performance-Schere, die sich da aufgetan hat. Und hier ist es eine ähnliche Konstellation, nur dass wir hier nicht konjunkturell vor einer Abkühlung stehen und uns fragen, wie groß oder stark dieser ausfallen wird, sondern wir stehen vor einem hoffentlich konjunkturellen Aufschwung, der allerdings noch nicht so richtig in Gang kommt. Also wir erwarten den ja schon seit Quartalen, müssen den jetzt wieder so ein bisschen nach hinten schieben, aber die Perspektive ist doch die, dass wir einen leichten konjunkturellen Aufschwung sehen. Zusammen mit weiteren Zinssenkungen der EZB ist dann auch hier in meinen Augen das Rezept gegeben, damit kleinere und mittlere aufholen können.
Aber wo soll denn in Europa jetzt so ein bisschen der Impuls herkommen für eine konjunkturelle Erholung, also eine, die man tatsächlich auch sehen kann und die nicht nur so ein bisschen, aha, wir haben einen Boden und es geht mal um 0,1 hoch, sondern wir haben ja eigentlich als große Exportkontinent eine doch insgesamt eher schwächelnde Weltkonjunktur.
Ja, das ist das Problem. Wir haben eine schwächelnde Weltkonjunktur. Vor allen Dingen die Industriekonjunktur ist weltweit wirklich noch ausgesprochen schwach. In China kommt die Industrie nicht wirklich in Gang. In den USA ist der Dienstleistungsbereich noch ganz robust, aber die Industrie laut Einkaufsmanager-Indizes ist auch im kontraktiven Bereich. Also wir haben tatsächlich eine ganz, ganz schwache Industriedynamik weltweit und darunter leidet natürlich gerade der exportorientierte Industriesektor in Deutschland. Das ist ein Problem. Wir haben darüber hinaus natürlich in Deutschland im Besonderen und in Europa auch im Allgemeinen diese strukturellen Wachstumsbremsen, über die wir seit Jahren diskutieren, Bürokratie, Fachkräftemangel, hohe Energiepreise und, die einfach dafür sorgen, dass das Potenzialwachstum in Deutschland und Europa einfach im Moment nicht sonderlich hoch ausfällt. Das ist so. Und insofern kann man sagen, dieser konjunkturelle Aufschwung, den wir erwarten, der wird nicht außerordentlich dynamisch ausfallen, sondern eher relativ mau, also leicht positive Wachstumsraten. Das ist die Perspektive für dieses Jahr. Und fürs nächste Jahr vielleicht etwas dynamischer. Und zu Ihrer Frage, wo soll denn dieser Aufschwung letztendlich herkommen? Der Fokus liegt da nach wie vor auf dem privaten Konsum. Wir haben ja jetzt seit Monaten schon die Situation, dass wir relativ hohe Lohnabschlüsse haben, dass gleichzeitig die Inflationsraten sinken, also die Realeinkommen der Menschen steigen. Und wenn wir dann mal in einem Umfeld ankommen, wo wir vielleicht, ich sag mal, wirtschaftspolitisch, geopolitisch, überhaupt von der Stimmungslage her etwas positiver nach vorne schauen können, dann sollte das dazu führen, dass die Menschen über den privaten Konsum eben auch dafür sorgen, dass die Konjunktur stimuliert wird. Und das sollte der Anfang sein, dieses Konjunkturaufschwungs.
Wobei natürlich in Deutschland quasi, also dieses optimistische Blick auf die Zukunft ein schwieriges ist. Also nicht nur von der grundsätzlichen Stimmungshaltung, sondern darin haben wir uns immer schon etwas schwer getan.
Ja, das ist völlig richtig. Wir sind natürlich nicht die größten Euphoriker der Welt, um das mal so auszudrücken. Und wir haben natürlich dann auch zugegebenermaßen in den letzten Jahren eine ganz ungute Gemengelage. Der Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir haben die geopolitischen Entwicklungen, die ja auch die Welt sehr, sehr ungemütlich erscheinen lassen. Wir haben in den USA die Wahl vor Augen, wo möglicherweise mit einer Wiederwahl Donald Trumps auch, das wissen wir, was die internationalen Beziehungen angeht, was die NATO angeht, den Welthandel, stürmische Zeiten auf uns zukommen. Wir haben die Energiewende, die dauert, die uns zurückbremst, die demografische Entwicklung und. Also tatsächlich ist es natürlich im Moment auch eine ganz ungesunde oder schwierige Gemengelage. Mit Sicherheit ist es so, wir brauchen da einfach positive Impulse, sei es von Seiten der Politik, sei es aber auch von Seiten der Unternehmen oder von, ja, ich sag mal, engagierten Menschen allgemein, die einfach es schaffen, den Blick der Menschen über die akut sehr schwierige, komplexe Lage hinaus wirklich so auf die mittel- und langfristige Sicht zu lenken und einfach zu sagen, also es ist eine Transformationsphase, die wir hier gerade erleben, die ist sehr anstrengend und erfordert einiges an an Kräften und an Anstrengungen. Aber das, was wir eigentlich machen müssen, ist im Grunde genommen das Ruder rumreißen, in Anführungsstrichen die deutsche Volkswirtschaft, viele Unternehmen, Geschäftsmodelle transformieren, zukunftsfähig machen. Und dann haben wir auch wieder einen positiveren Blick. Wir brauchen jemanden, der diese positive Perspektive und dieses Zielbild aufzeigt.
Das ist natürlich, wir sind ja beide auch eher optimistische Menschen, das ist ganz klar. Aber es fehlt einem natürlich diese Leute, die diese Stimmung erzeugen können, ne? Durch zum Beispiel Entscheidungen. Das haben wir natürlich jetzt, da reden wir seit langem drüber in der Politik, was uns gerade sehr am Vermissen ist, weil natürlich auch man nicht den Eindruck hat, dass irgendjemand im Moment in der Lage wäre oder sich in der Lage sieht, das Ruder tatsächlich herumzureißen.
Ja, das stimmt. Ich bin da relativ skeptisch zugegebenermaßen, was die Performance der Ampelkoalition angeht. Im Grunde genommen ist der politische Druck unglaublich groß. Ja, wenn man sich auf die Umfragewerte mal fokussiert, dann sieht man natürlich, keiner der beteiligten Parteien hätte Interesse, jetzt in eine Neuwahl zu gehen. Wenn sie aber nichts ändern an ihrer politischen Richtung, dann wird das in 1,5 Jahren genauso aussehen. Das spricht natürlich dafür, dass doch noch politisch wirklich nach vorn gerichtete, spürbare Entscheidungen auch, die eben zu dieser Stimmungsverbesserung beitragen könnten, getroffen werden. Ich bin da zugegebenermaßen etwas skeptisch. Wir haben natürlich noch eine andere politische Entwicklung, die wir mit im Blick haben. Wir haben ja seit kurzer Zeit oder im Juni gerade die Europawahlen hinter uns gebracht. Da haben wir den erwarteten Rechtsrutsch auch gesehen, aber wir haben zumindest was die Kommission angeht, die EU-Kommission immer noch eine relativ stabile Mitte. Und wir haben jetzt da keine großen personellen Veränderungen, aber ich denke, auch auf europäischer Seite, auf europäischer Ebene sind sich die Verantwortlichen im Klaren darüber, dass man jetzt in der kommenden Legislaturperiode die große Chance hat, einige wichtige Dinge anzupacken. Wir werden mehr Europa sehen. Es geht da um Themen wie eine gemeinsame Sicherheitsstruktur. Es geht natürlich darum, die Energiewirtschaft, die Energiewende auch europaweit besser zu koordinieren. Es geht auch um Dinge wie eine Bankenunion beispielsweise, die vorangebracht werden muss, um einfach den Standort Europa nach vorne zu bringen. Und vielleicht kann eher so die europäische Ebene da ein Impulsgeber sein für die nächsten 1 bis 2 Jahre, bis wir dann auch in Deutschland eine andere Regierungskoalition sehen.
Da wollen wir mal hoffen, dass das ausgerechnet aus der EU kommen sollte. Ich bin da ehrlicherweise auch noch etwas skeptisch. Ich sehe da auch noch nicht den großen Willen zu wirtschaftspolitischen großen Anreizen.
Also ich gebe Ihnen recht, die zugegebenermaßen der aktuelle Status quo ist da relativ schwierig, aber ich denke immer, dieser Wirkungszusammenhang, dass wirklich enorm großer Druck entsteht, auch gerade auf europäischer Ebene. Und dieser Druck, der kommt innenpolitisch durch diese politische Polarisierung nach rechts und nach links. Der kommt natürlich insbesondere geopolitisch, sicherheitstechnisch. Und ich denke, das erzeugt dann auch gerade in Demokratien und in Marktwirtschaften eben die notwendige Veränderungsbereitschaft. Also Sie haben es eben gesagt, es hilft sowieso nichts, man muss grundsätzlich positiv bleiben. Ja, ja. Und ich denke tatsächlich aber auch, dass immer dann, wenn dieser politische Druck groß wird, auch eben Veränderungsbereitschaft entsteht und diese notwendigen Transformationsschritte angegangen werden können.
Ja, ich sehe es genauso. Und wie gesagt, man vermisst das nur eben in Deutschland eben, weil man den Druck schon jetzt nicht erst seit einem halben Jahr hat und bisher macht noch keine Anstalten. Aber was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden, ja. Das auf jeden Fall. Kommen wir noch mal ein bisschen ganz kurz zurück zu den Märkten und natürlich, also Sie haben gesagt, Europa, da könnte natürlich schon was gehen, sobald ein bisschen sich abzeichnet, dass dass ein wenig mehr Dynamik entsteht. Wie sehen Sie die Lage in den USA? Sie haben gesagt, Soft Landing, ja, wenn die Zinssenkungen denn kommen. Ich weiß nicht, wie was für Erwartungen habt ihr jetzt, was Fed-Chef Powell machen wird, trotz der anstehenden US-Wahl noch an Zinssenkungen?
Ja, das Bild in den USA, das stellt sich so dar, dass der ganz große Druck, was die Inflationsseite angeht, so langsam rausfällt. Die letzte Inflationszahl, die wir für Juli gesehen haben aus den USA, 2,9%. Das ist das erste Mal seit April 2021, dass die Inflation unter die Marke von 3% gerutscht ist. Hauchdünn ja. nur, aber immerhin. Die Kernrate der Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel liegt noch bei knapp über 3%. Das ist noch ein bisschen schwieriger. Aber die Perspektive ist eben die, dass vor dem Hintergrund der jetzt schon absehbaren konjunkturellen Abkühlungen in meinen Augen die Inflationsraten in den kommenden Monaten dann auch weiter sinken werden. Und das ermöglicht dann Jerome Powell und der Fed insgesamt das zweite wichtige Ziel mit in den Blick zu nehmen. Die Fed in den USA hat ja den Auftrag, nicht nur die Inflation niedrig zu halten, sondern auch die Wirtschaft und insbesondere den Arbeitsmarkt am Leben zu erhalten. Das heißt, er kann so ein bisschen umschwenken und sich jetzt auf diese politischen Themen fokussieren auch. Und da haben wir natürlich, wir haben das Thema Arbeitsmarktbericht eben schon angesprochen, mittlerweile ganz klare Schwächesignale. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,3% gestiegen. Das ist noch nicht außerordentlich hoch, aber die Tendenz ist klar. Die neu geschaffenen Stellen werden weniger, die Dynamik am Arbeitsmarkt nimmt ab, die Arbeitslosenquote wird weiter steigen. Und ich denke, das wird dann dem Fed-Chef Jerome Powell oder eben der Fed allgemein schon genug Gründe geben, im September eine erste Leitzinssenkung zu beschließen. Damit rechne ich fest. Die Frage, die sich im Moment noch stellt, wird das ein kleiner Schritt, 0,25% oder 50 Basispunkte, also 0,5. Das wird wahrscheinlich die Fed heute auch noch nicht wissen oder die Fed-Vertreter werden das noch nicht wissen, sondern da fahren sie weiterhin ihren bekannten, mittlerweile datenabhängigen Kurs. Das heißt, sie werden schauen, wie entwickeln sich Inflation, Arbeitsmarkt und Wachstum bis zur nächsten Entscheidung. Das ist Mitte September, da gibt es noch einige neue Daten. Also Basisannahme ist in meinen Augen eher ein kleiner Zinsschritt und dann würde ich im Verlaufe des Jahres, also bis Jahresende, 3 bis maximal 4 weitere kleine Zinsschritte erwarten, also maximal 1% tieferer Leitzins am Jahresende. Und das sollte dann tatsächlich eben schon auch dazu beitragen, dass wir dieses Soft Landing sehen.
Jetzt ist natürlich, wo wir heute hier gerade reden, die Woche ist noch Jackson Hole Tagung. Wahrscheinlich kommt das Video nach dem Wochenende erst raus. So gesehen wissen wir es jetzt noch nicht, was er da für Töne anschlagen wird. Aber es ist natürlich immer ein Event, wo alle immer etwas genauer hinhören, was Powell denn mal so außerhalb der üblichen Pressekonferenzen zu erzählen hat und worauf er natürlich auch die Märkte vorbereitet. Das war ja auch so ein bisschen das Thema im Sommer, als sie ja natürlich mit der letzten Sitzung erstmal nichts gemacht haben und dann kamen die schwachen Arbeitsmarktdaten und dann wurden alle plötzlich hektisch und so wurde ja auch relativ viel plötzlich eingepreist. Und dann ist natürlich schon spannend, inwieweit er die Märkte auf potenziell auch mal eben um ein Viertel Basispunkt, sondern eben auch mal um 0,5% vorbereitet. Denn bei 4 müsste man ja auch einmal mindestens mit einer 0,5 daherkommen.
Ja, das stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er so langsam oder beziehungsweise er und seine Vertreterinnen und Vertreter im FOMC, im Entscheidungsgremium, so langsam verbal dann auf eine Zinssenkung vorbereiten und dann tatsächlich aber schauen werden, was kommen für aktuelle Daten rein, um dann zu entscheiden, großer oder kleiner Zinsschritt. Man muss natürlich auch so ein bisschen die politische Situation in den USA im Blick behalten. Die Fed ist ja drauf erpicht, nicht aktiv in den Wahlkampf einzugreifen, also sprich den Wahlkampf nicht irgendwie zu beeinflussen. Ich glaube, man muss aber ehrlicherweise sagen, sie wird da gar nicht drum herum kommen. Sie wird so oder so den Wahlkampf beeinflussen, weil wenn sie nichts macht, theoretisch jetzt nicht meine Basisannahme, also sie lässt die Zinsen auf den hohen Niveaus wie bisher, dann würde das vielleicht für eine deutlichere, stärkere wirtschaftliche Abkühlung sorgen. Das wäre dann eher ein Argument für Donald Trump und für die Republikaner. Wenn sie zu stark die Zinsen senken, dann würde zumindest das Gefühl suggeriert, wenn man die Inflation ist kein Problem mehr, also die Inflation sinkt, dann würde das vielleicht eher den Demokraten helfen. Also das ist tatsächlich eine Gratwanderung, die Fed da im Moment vollführt, und sie wird zumindest versuchen, naja, so wenig wie möglich Einfluss auf die Wahl zu nehmen, so kann man es vielleicht sagen.
Aber nichtsdestotrotz ist, haben wir ja auch immer mal gelernt, Zins, sagen wir mal, Schritte funktionieren immer dann am besten, wenn sie überraschend kommen. Also in dem Fall würde man zumindest mal davon ausgehen, in ihrer Stärke. Ja. Das kann aber natürlich in beide Richtungen gehen. Also wenn wir jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal das Szenario beispielsweise, wir kriegen eben zwei Schritte sozusagen am September, also sprich 0,5 Prozentpunkte, dann kann das in beide Richtungen überraschend laufen. Das haben wir die letzten Wochen ja recht deutlich gesehen.
Genau, zumal man ja auch immer berücksichtigen muss, in welcher Verfassung, in welcher Stimmungslage befindet sich der Markt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer. Ja. Und wie interpretieren sie die Worte von Jerome Powell beispielsweise, die begleitenden Worte, wenn es denn eine Zinssenkung gibt? Was wird da zwischen den Zeilen gelesen? Das ist ja genau auch dieses, ja, diese verbale Gratwanderung, die Notenbanker allgemein bei jeder Pressekonferenz hinlegen müssen, weil sie nicht genau wissen, wie wird eigentlich das, was zwischen den Zeilen gelesen wird, insbesondere interpretiert. Wie immer, das wird mit Sicherheit ganz, ganz spannende Notenbank-Pressekonferenzen geben in den nächsten Monaten, wo dann genau darauf geachtet wird, in welche Richtung geht's.
Und im September, wir haben jetzt den Zusammenhang schon gebracht, ist natürlich, fängt so langsam die heiße Phase natürlich auch des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs an. Da geht's dann quasi mitten hinein in das ganze Geschehen. Auch das hat sich jetzt über den Sommer natürlich gezeigt. Plötzlich sind die US-Wahlen zumindest mal für den Moment auf dem Papier wieder völlig offen. Das hätte vor 6, 8 Wochen auch keiner mehr wirklich gedacht. Ist das ein durchaus etwas, was den, sagen wir mal, den Herbst etwas volatiler und heißer machen könnte? Denn es ist ja auch ein Hauch von Unberechenbarkeit drin.
Ja, absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Wahl oder dieser Wahlkampf medial zumindest das Top-Ereignis sein wird aus politischer Sicht in den nächsten Monaten bis zur Wahl eben Anfang November. Ich glaube, die Rückwirkungen auf die Märkte, die sind einigermaßen überschaubar, weil man natürlich auch weiß, dass da ganz, ganz viel ganz viele heiße Argumente gesprochen werden, geredet werden im Wahlkampf. Man weiß gerade natürlich auch von Donald Trump, das, was gesprochen wird, ist das eine, das, was am anderen Tag dann oder im Erfolgsfalle umgesetzt wird. Das kann ein bisschen anders sein. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass zumindest in dieser Wahlkampfphase nicht so ganz große Auswirkungen auf die Börsen direkt entstehen. In meinen Augen ist jetzt auch der Wahlkampf oder die Wahlkampfphase zwischen Joe Biden und zwischen Donald Trump ohne größere Auswirkungen auf die Märkte abgelaufen. Man muss dann am Ende natürlich eben schauen, wer gewinnt. Wir dürfen nicht nur schauen auf die Frage, wer wird neuer Präsident beziehungsweise neue Präsidentin in den USA. Eine ganz wichtige Rolle wird auch sein, wie sieht's mit der Kongressmehrheit aus? Davon abhängig wird natürlich sein, wie umfangreiche Maßnahmen kann eigentlich die neue Regierung dann tatsächlich auch umsetzen. Und insofern glaube ich, dass die Märkte, also die Auswirkungen auf die Märkte tatsächlich relativ überschaubar sein werden bis zur Wahl. Und in meinen Augen auch die Wahl selber dürfte da keine ganz große Bewegung an den Märkten auslösen. Die Frage ist dann eher, wenn es die neue Regierung gibt, was sind die konkreten Pläne, was werden sie umsetzen? Und dann hat man so Auswirkungen eher in der mittleren Sicht.
Also es ist am Ende des Tages an der Börse in den USA zumindest, wie immer, es ist eigentlich völlig wurscht, wer das Weiße Haus besetzt.
Ja, nicht ganz. Das ist also interessanterweise haben wir vor kurzem ein Gespräch mal geführt mit Wolfgang Ischinger, dem ehemaligen Leiter der Sicherheitskonferenz in München. Ja. Und der hat das ganz gut passend umschrieben. Der hat gesagt, also sowohl für die Börse in den USA als insbesondere auch eben mit dem Blick aus Europa war es eigentlich genau wie Sie gesagt haben, eben eigentlich immer egal, ob jetzt ein Republikaner oder ein Demokrat Präsident wird in den USA, die große Leitlinie, die steht. Das ist natürlich zumindest außen- und handelspolitisch jetzt mal eine etwas andere Situation, weil wir eben diese unberechenbare Komponente Donald Trump haben und das natürlich gerade unter diesem Gesichtspunkt einiges an Veränderungen bringen kann, aber richtigerweise mehr, glaube ich, auf der außenhandels- und politischen und handelspolitischen Seite, weniger für die Börse in den USA. Sie haben es richtig gesagt, da ist der entscheidende Punkt natürlich, wie läuft es konjunkturell, wie laufen die Zinsen und inwieweit sind insbesondere die großen Tech-Unternehmen in der Lage, ihre Geschäfte zu machen.
Und wie weit können oder wie lange können die Amerikaner noch ihre Defizite fahren? Und da ist es auch wurscht, wer von beiden, welches der beiden Lager das Weiße Haus besetzt.
Ja, absolut.
Nicht runterführen.
Ja, absolut. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sehen ja in den USA, dass wir im Grunde genommen über die beiden letzten Amtszeiten hinweg, also Donald Trump und Joe Biden, enorm große Haushaltsdefizite gefahren wurden und dass in diesem Zuge natürlich die Staatsverschuldung deutlich gestiegen ist. Wir sprechen mittlerweile über 35 Billionen US-Dollar. Die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP liegt bei über 100% in den USA. Und es sieht kurzfristig auch nicht so aus, dass die neue Regierung, egal aus welcher Seite sie kommt, dass sie jetzt den großen Sparplan auspacken wird. Es wird eher so sein, dass die Staatsschulden steigen weiter. Und das ist in meinen Augen aber auch ein Thema, das wird die neue Regierung beschäftigen. Das wird die Märkte sehr stark natürlich beschäftigen. Die Frage ist damit nämlich zusammenhängend auch, können die USA eigentlich ihre sehr, sehr gute Bonität, die sie nach wie vor haben von den Ratingagenturen. Top-Bonitäten haben sie ja nicht mehr von allen Ratingagenturen, aber die sehr gute Bonität behalten. Reagieren die Märkte vielleicht irgendwann mal etwas nervöser und lassen die Zinsen steigen, weil die Schulden zu stark steigen. Und das ist eine Komponente, glaube ich, die wird mit Sicherheit immer wieder auf die Agenda geraten in der kommenden Legislaturperiode. Wie sieht's mit dem Schuldenlimit aus? Das muss dann immer wieder verlängert werden oder neu beschlossen werden. Das kennen wir, dieses Prozedere. Und das dürfte, glaube ich, eher Rückwirkungen auf die Märkte haben.
Und natürlich immer dieses ganz große Thema. Ich meine, die vergangenen Jahre, die relativ stabile amerikanische Wirtschaft wurde halt natürlich massiv getragen von schon sehr viel Fiskalpolitik, sprich Investitionsprogrammen, alle Arten von Helikoptergeld quasi während Corona-Zeiten, also an direkten Geldzuflüssen an die Bürger bis hin zu eben riesigen Investitionsprogrammen für die Wirtschaft. Und das hat die Wirtschaft natürlich auch sehr massiv getragen. Und die Frage ist natürlich schon, wie lange kann man dieses Spielchen noch weiter betreiben, bis einem einfach nicht irgendwann doch die Zinslast zu groß wird.
Ja, absolut. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Es gibt ja viele Dinge, die beschlossen wurden in der Vergangenheit, fiskalische Maßnahmen, der Inflation Reduction Act beispielsweise, ja. Der eben noch Folgewirkungen hat. Also sprich, da kommen teilweise die Ausgaben noch. Eins der wichtigsten Schlüsselpunkte innenpolitisch und auch für die Wirtschaft wird dann sein, inwieweit man mit der Absenkung der Einkommenssteuer, die 2017 beschlossen wurde und 2025 ausläuft, wie man damit umgeht. Da gibt es die Pläne eben von Seiten Donald Trumps, der sagt, wir verlängern das einfach, also die Steuern bleiben niedrig. Bei Kamala Harris sieht es ein bisschen anders aus, da möchte man differenzieren, die Steuern eher für geringe Einkommen und für den Mittelstand niedrig halten, dafür Unternehmen und Besserverdienende höher besteuern. Das wird eine der Kernfragen sein und ich glaube, insgesamt kann man sagen, nach vorne betrachtet, ganz so großzügig das Geld ausgeben von fiskalischer Seite wird die neue Regierung zumindest nicht über die gesamten 4 Jahre hinweg können. Da wird man ein Stück weit etwas sparsamer agieren müssen. Hm.
Kommen wir nicht, wenn man das, ich meine, das ist ja kein rein amerikanisches Problem, dass wir sehr ausufernde Staatsschulden haben, mit Ausnahme von Deutschland, weil wir ja gar kein Geld ausgeben wollen. Muss man nicht davon ausgehen, dass wir in eine Dekade rutschen, wo wir sowieso mit höheren Inflationsraten rechnen müssen? Also nicht nur, dass wir sehr viel länger brauchen, um wieder Richtung 2% zu kommen, sondern tendenziell höhere Ausgaben haben werden, denn wir haben, wie gesagt, alle Orten das Staatsschuldenproblem plus natürlich den ganzen Protektionismus, den wir überall haben, Trump hin oder her. Es wird zumindest mal nicht weniger. Wir haben sehr viel Zurückdrehen der Globalisierung, auch ganz ohne Trump. Auch das sind ja alles inflationäre Entscheidungen und Richtungen, die wir da eingehen.
Ja, absolut. Sie können noch andere Argumente hinzuzählen zu denen, die Sie eben richtigerweise genannt haben. Wir haben die demografische Entwicklung, die wird dafür sorgen, dass die Löhne tendenziell stärker steigen. Wir haben dazu natürlich noch den Klimawandel und die Investitionen, um diesem Klimawandel zu begegnen oder den Folgen des Klimawandels, die auch enorme Investitionen erfordern und nicht gleichzeitig damit verbunden sind, dass wir die Produktivität deutlich nach vorne bringen. Teilweise sind es ja nur Ersatzinvestitionen von beispielsweise Fabriken oder Maschinen, die eigentlich noch funktionsfähig sind, die wir aber eben CO2-neutral betreiben wollen zukünftig. Das sind alles Punkte, die werden mit Sicherheit dazu führen, dass wir, ich drücke das immer so aus, in den nächsten 10 Jahren eine höhere Inflationsrate im Mittel der Jahre haben werden, als wir das vor Corona hatten. Da sprechen wir ja in Europa über Inflationsraten, die so um die 1% nivelliert sind, also außerordentlich niedrig. Die Perspektive in Europa, in der Eurozone, ist in meinen Augen eher, dass wir Inflationsraten sehen werden, die so im Bereich zwischen 2,5 und 3,5% liegen im Mittel der nächsten Jahre. Mhm.
Genau, also darauf muss man sich auf jeden Fall mal einstellen und damit eben auch nicht vermutlich auf eine Rückkehr der ungesund niedrigen Zinsen, die wir davor erlebt haben.
Null- und Negativzinsen dürften hoffentlich der Vergangenheit angehören, davon gehe ich aus.
Das sollten, glaube ich, alle gelernt haben, dass das nicht so der Weisheit letzter Schluss war.
Ja, absolut. Also die Nebenwirkungen sind natürlich enorm gewesen. Wir können ja mit Sicherheit sagen, dass wenn die Zinsen nicht so lange bei Null und Negativ, auf Null- und Negativniveau gewesen wären, wir natürlich in sämtlichen Segmenten eigentlich der Kapitalmärkte nicht so hohe Kurse gesehen hätten. Am Immobilienmarkt haben wir ja immer noch die Situation, dass sich eigentlich der Markt an dieses neue hohe Zinsniveau gewöhnen muss. Das dauert, weil es eben ein illiquider Markt ist, einige Monate oder auch einige Jahre. Und klar, wir haben natürlich auch die anderen negativen Aspekte gesehen, dass einfach volkswirtschaftlich gesehen Kapital nicht effizient allokiert wird. Also es ist vielleicht Kapital noch in Unternehmen investiert, die gar kein wirklich gut funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben, die sich nur noch am Leben halten konnten, weil die Zinsen bei Null waren. Wir haben die negative Rückwirkung in der Altersvorsorge gesehen. Viele Anleger, auch große institutionelle Anleger, Pensionskassen, Versorgungswerke, die gezwungenermaßen immer mehr risikoreiche Assets nehmen mussten, weil es eben auf der Zinsseite nichts zu verdienen gab. Und das sind eben alles natürlich erheblich negative Nebenwirkungen, die sich aufgebaut haben, wo es jetzt dauert, die so langsam erst abzubauen und die wir ja hoffentlich zukünftig nicht nochmal erleben wollen.
Und doch haben wir, wenn wir ein bisschen nochmal schnell auf die aktuelle Lage an den Märkten zurückkommen wollen, haben wir etwas, das nicht abgeschüttelt, was wir natürlich in der Zeit, in der es keine Zinsen gab, lange hatten, und das sehen wir jetzt im Moment auch wieder, ist natürlich so ein bisschen die Risikobewertung, ne? Also im Moment sind alle immer noch auf Risk on, und wir haben es eben jetzt die letzten 2 Wochen gesehen, auch sehr schnell wieder zurück in diesen Modus und sagen, KI-Hype reicht mir, let's go, und vergesst alles andere mal.
Ja, das stimmt, wobei ich insgesamt sagen würde, wir haben keine maßlos überzogenen Bewertungen. Das ist vielleicht auch die Erkenntnis aus der Entwicklung der letzten 2 Wochen, dieser Mini-Crash, wenn wir das so nennen möchten, den wir gesehen haben, der hat eben nicht dazu geführt, dass eine negative Trendwende entstanden ist oder wir jetzt einen anhaltenden Negativtrend haben, weil es in meinen Augen eben nicht so ist, dass über völlig überzogene Bewertungen korrigiert werden müssten. Klar ist, Aktien sind nicht mehr ganz billig und andere Risikoassets auch nicht, insbesondere in den USA und insbesondere im Segment der Large Caps, wo wir es betrachten. Wenn wir das nochmal so ein bisschen genauer anschauen, also insbesondere diese Magnificent Seven, also die großen Technologieunternehmen in den USA, da wird natürlich auch von Marktseite im Moment versucht, dieses schwer zu kalkulierende Ding, nenne ich das jetzt mal, nämlich die künstliche Intelligenz und die Produktivitätsfortschritte, die die künstliche Intelligenz zweifellos bringen wird in den nächsten Jahren, da wird heute schon versucht, das zu quantifizieren und eben in Bewertungsmaßstäbe, in Kurse, in Gewinnerwartungen zu übersetzen. Und das ist naturgemäß relativ schwierig, weil das A, die Zukunft betrifft, und B, gerade in dieser Technologie künstliche Intelligenz,
die tatsächlich Gewinner nachher andere sein werden.
Ja, die tatsächlichen Produktivitätsfortschritte auch ganz, ganz schwer messbar sind und quantifizierbar sind. Und das heißt, da wird heute schon eben versucht, diese zukünftigen Gewinne, die daraus entstehen, einzupreisen. Und das ist einfach mit starker Unsicherheit behaftet. Darum gibt es Übertreibungen nach oben und Übertreibungen nach unten. So kann man das, glaube ich, skizzieren. Ich bin vor kurzem mal gefragt worden zu diesem Thema KI-Hype, Fragezeichen ja oder nein, das Platzen einer KI-Blase. Ich glaube, man kann das eher als einen Megatrend bezeichnen. Überhaupt Technologie im Allgemeinen und KI im Besonderen, denn diese ganzen Herausforderungen, die wir schon angesprochen haben, also Demografie, Klimawandel, geopolitische Entwicklung, Lieferketten und, das werden wir nur meistern können, wenn wir einen enormen technologischen Fortschritt sehen in den nächsten Jahren. Und daran glaube ich auch, das wird einer der Treiber der Börse bleiben, wird aber immer wieder dazu führen, dass es eben ja Über- und Untertreibungen gibt.
Ja, und dass mal die Spreu vom Weizen natürlich weggetrennt wird. Das haben wir die letzten Wochen ja durchaus auch gesehen.
Ja, das ist so. Absolut. Man muss einfach sagen, wir befinden uns in einem extrem dynamischen Umfeld, und zwar das spüren nicht nur wir Menschen und Gesellschaften. Das trifft natürlich auch auf Unternehmen insbesondere zu. Wir haben gerade schon angesprochen, die deutsche exportorientierte Industrie, die Automobilindustrie beispielsweise, die einfach in einem wirklich massiven Transformationsprozess steht. Also Unternehmen müssen sehr technologieoffen sein, sehr dynamisch und agil sein. Und da werden viele Unternehmen sehr gute Chancen haben und die auch nutzen können. Aber es wird auch Unternehmen geben, die eben, ich drücke das immer so aus, an der einen oder anderen Weiche mal das falsche Gleis nehmen, zu lange fahren und nicht mehr zurückkommen. Also einfach dann in diesem dynamischen Umfeld nicht mehr gut agieren können. Da wird sich, genau wie Sie sagen, die Spreu vom Weizen trennen.
Genau, aber ich nehme den Worten, Sie sind oder ihr bleibt weiterhin positiv optimistisch für Technologiewerte, mal im ganz Grundsätzlichen, auch wenn man da sicherlich etwas mehr selektieren muss.
Ja, das sind wir. Technologie ist ein Megatrend. Das ist ein Schlüsselfaktor in meinen Augen. Man sollte nur einen Fehler nicht tun, und zwar ausschließlich auf diese Technologiewerte schauen. Denn das Thema künstliche Intelligenz spielt natürlich für jede Branche und in meinen Augen für jedes Unternehmen eine Rolle in den kommenden Jahren. Das heißt nicht, dass alle Unternehmen künstliche Intelligenz Werkzeuge entwickeln werden, aber sie werden sie anwenden. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren mit Blick auf die nächsten Jahre, nämlich, dass man in der Lage ist, in bestehende Geschäftsprozesse diese neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bringt, zu implementieren. Das bringt dann die notwendigen Produktivitätsfortschritte. Und wer da ein bisschen zu spät ist, der hat vielleicht eher die schlechteren Karten. Das heißt, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den man aus Anlegersicht auch mit betrachten muss. Wirklich im Einzelfall auf die Unternehmen schauen und schauen, wie schaffen sie diese Implementierung künstlicher Intelligenz oder anderer neuer Technologien in die bestehenden Geschäftsprozesse.
Und wenn wir mal quasi jetzt nicht so auf die lange Perspektive gehen, sondern mal so auf das, ich sag mal, das nächste halbe Jahr, wir hatten das Thema Rotation natürlich auch schon angesprochen. Mhm. Zyklische Werte entnehme ich dem Ganzen eher mal vielleicht noch abwarten, bis man sieht, ob es wirklich bei einem Soft Landing bleibt mit entsprechenden Zinssenkungen, sodass auch der zyklische Sektor mal wieder ein bisschen stärker durchstarten könnte.
Ja, genau, so kann man das sagen. Wobei ich insgesamt für den Markt denke, wir haben im Moment natürlich auch jetzt im Sommer eine Phase, wo wir ein relativ geringes Handelsvolumen haben. Das kann immer mal dafür sorgen, dass es deutlichere, stärkere Kursbewegungen nach oben oder nach unten gibt. Ich denke, dass wir eben vor allen Dingen mit Blick auf den Herbst, wenn sich Zinssenkungen konkretisieren, wenn sich diese konjunkturelle Lage konkretisiert, wir haben darüber gesprochen, dass wir dann mit Blick auf das Jahresende auch die Chance haben, wieder höhere Kurse zu sehen.
Bleibt natürlich noch ein ganz großes Thema, und das ist quasi dieses Jahr Everybody's Darling. Japan hat natürlich, Sie haben es vorhin sehr schön erklärt, sehr viel Übertreibung natürlich auch ein Stück weit erlebt, und jetzt ist auch mal richtig was, rausgespült worden. Mhm. Allerdings ist natürlich, hat sich auch das eine oder andere strukturell natürlich so ein bisschen verändert dann doch über den Sommer, und daraus ergibt sich natürlich jetzt schon die Frage, ist Japan jetzt ein attraktiver Markt, um nochmal reinzugehen, oder ist das doch eher ein Markt, wo man sagt, jetzt sollte man wieder vorsichtig sein?
Ja, also ich glaube, viele Dinge in Japan ändern sich tatsächlich fundamental strukturell. Also das heißt, das, was die japanische Wirtschaft ausmacht, wichtige Einflussfaktoren, die werden in den nächsten Jahren völlig anders aussehen als in den letzten Jahrzehnten. Und dazu gehört natürlich insbesondere die Zinsseite. Wir haben wieder eine Inflation in Japan, die seit einigen Monaten mittlerweile über der Marke von 2% verharrt. Das ist ja auch der Grund, warum die japanische Notenbank seit Jahrzehnten das erste Mal wieder nennenswert über Zinsanhebungen nachdenkt. Mhm. Sie wird das sehr vorsichtig machen müssen, aus eben den genannten Gründen. Wir haben das gesehen. Die Märkte sind sehr, sehr sensitiv und überreagieren vielleicht auch das ein oder andere Mal. Und wir haben einfach in Japan im Vergleich mit den USA zum Beispiel, aber auch mit anderen westlichen Regionen oder anderen überhaupt Anlageregionen die Situation, dass sich eine enorm hohe Zinsdifferenz aufgebaut hat. Wenn wir auf die mal schauen, die Zinsdifferenz zwischen den US-Staatsanleihezinsen 10 Jahren und den japanischen Staatsanleihezinsen, dann ist die immer noch nennenswert groß. Das spricht dafür, dass die Zeiten des extrem schwachen Yen hinter uns liegen und wir eher einen festeren Yen wiedersehen. Und das ist dann natürlich auch eine neue Konstellation für die Unternehmen in Japan, die ja sehr exportorientiert sind. Mhm. Also ich glaube, diese Phase der Unsicherheit, die durch diese Entwicklungen in den letzten 2 Wochen entstanden sind, die wird uns wahrscheinlich noch eine längere Zeit begleiten. Insgesamt halte ich die Perspektiven aber für japanische Aktien auch für positiv. Der Hintergrund ist der, dass wir eben diese leichte Konjunkturdynamik weltweit auch sehen sollten. Die USA ist da ein Ausnahmefall. Die hängen eben konjunkturtechnisch so ein bisschen hinterher, zeitversetzt jetzt, als der Rest der Welt eigentlich. Mhm. Aber wir sollten weltweit tendenziell auch eine leichte Konjunkturdynamisierung sehen. Japan hängt sehr stark am chinesischen Markt. Ich gehe davon aus, dass in China fiskal und geldpolitisch dafür gesorgt wird, dass die Wachstumsdynamik etwas zunimmt. Und wir haben dann einen Sonderfaktor noch, der in Japan auch die Kurse in den vergangenen Jahren schon getrieben hat, nämlich diese strukturellen Veränderungen, also dass einfach es leichter gemacht wird, in Japan Unternehmensbeteiligungen zu verkaufen, dass dieses Geflecht an gegenseitigen Unternehmensbeteiligungen langsam aufgelöst werden kann. Und das spricht schon dafür, dass wir auch von dieser Seite heraus aus technischer Sicht sozusagen Unterstützung für die japanischen Aktienmärkte sehen. Mhm.
Wobei, Sie haben es gerade angesprochen, China im Moment sieht es noch nicht so wahnsinnig nach den großen Stimuluspaketen aus, ne? Also noch will man es offensichtlich aussitzen.
Beziehungsweise man ist, glaube ich, einfach davon abgekommen, die großen Stimuluspakete auszukehren und alles zu fördern mit der Gießkanne sozusagen, einfach irgendwie günstige Zinsen über das ganze Land hinwegzuwerfen, weil man hat natürlich gesehen, dass durch solche Entwicklungen auch Preisblasen entstehen können oder ungewünschte Entwicklungen, Immobiliensektor vor allen Dingen. Das ist nach wie vor einer der größten Bremsfaktoren für das chinesische Wachstum, dass eben dieser Immobiliensektor, der größte und wichtigste Sektor für die Volkswirtschaft in China, in den letzten Jahren einfach ein Stück weit zurechtgestutzt wird. Das bremst das Wachstum auf der einen Seite und das ist auch der Grund, warum man eben nicht mit dem Füllhorn, mit der Gießkanne einfach versucht, das Wachstum auf Teufel komm raus nach vorne zu bringen, sondern dass man hier sehr, sehr gezielt und sehr dezidiert vorgeht. Der andere Punkt ist natürlich der, dass man in China auch weiterhin darauf bedacht ist oder dass man versucht, Abhängigkeiten vom Westen zu vermeiden, insbesondere von den USA. Also man möchte die Binnenwirtschaft stärken, den privaten Konsum. Und das hat eher dann kleinere fiskalische und zinspolitische Schritte zur Folge. Der Staat oder die Regierung in China haben sich aber auf die Agenda gesetzt, 5% Wachstum in diesem Jahr. Davon ist man realistischerweise noch ein Stück weit entfernt. Die letzten Monate waren eher enttäuschend, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben. Von daher gehe ich davon aus, dass wir nicht mit der Gießkanne, aber doch Stück für Stück gezielte Unterstützungsmaßnahmen sehen.
Und man muss natürlich dazu sagen, das hat das Jahr natürlich auch sehr schön gezeigt und auch natürlich auch das letzte Jahr schon, dass man sehr gewillt ist, mit sehr viel politisch harter Hand wieder zu regieren und auch ein bisschen bei vielen Dingen, die an Lockerungen über die letzten 5, 6, 7 Jahre entstanden sind, auch zurückzudrehen und die Vertrauenskrise dadurch natürlich auch nicht wirklich entschärft. Das kommt natürlich als Kehrseite auch ein bisschen dazu, ne?
Absolut. Also es ist ganz eindeutig in China der Fall, dass wirtschaftspolitische Interessen oder wirtschaftspolitische Themen in die zweite Reihe gerückt sind und es eher dann um das Thema Machterhalt geht, um also vordergründig politische Dinge. Und das macht natürlich China als Investitionsstandort weniger berechenbar. Also politische Risiken, rechtliche Risiken sind eher gestiegen. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Unternehmen oder zusätzlicher Grund, warum viele Unternehmen versuchen auch einfach zu diversifizieren und in andere Staaten, insbesondere im südostasiatischen Raum gehen.
Und natürlich, man muss sagen, es ist ja nicht nur das ausländische Kapital, das sehr massiv geflohen ist, sondern es ist natürlich auch im Inland, will keiner wirklich irgendetwas investieren, so er es denn kann.
Ich glaube, wir haben in China eine ähnliche Situation wie hier. Auch der Konsum, der private Konsum in China, den die Regierung ja eigentlich unterstützen möchte, der enttäuscht. Und das liegt daran, dass die Stimmungslage relativ schlecht ist und man auch in China verunsichert ist. Ich habe gerade eben gesehen, die Jugendarbeitslosigkeit steigt auf enorme wirklich Maße. Das liegt um die 20% mittlerweile in China. Es gibt eben auch diese geopolitische Situation und. Ist vielleicht tatsächlich in Anführungsstrichen in diesem Gesichtspunkt, also wenn wir auf die schlechte Stimmung schauen, eine ähnliche Situation wie hier. Also auch in China wird man einfach vertrauensbildende Maßnahmen von Seiten der Politik lancieren müssen, damit hier der private Konsum den gewünschten Effekt bringt. Hm.
Nur haben die natürlich den in Anführungszeichen Vorteil, das ist natürlich kein Vorteil für freiheitsliebende Menschen, wie wir es sind, dass sie eher einen Schalter umlegen können und zur Not auch Dinge befehlen können. Dann geht es dann auch schneller mit den Impulsen.
Das ist die Kehrseite. Das stimmt. Man kann vor allen Dingen langfristig planen. Man macht einfach mal 10-Jahrespläne, was die Unterstützung verschiedener Segmente in der Wirtschaft angeht, und setzt das dann auch so um, beziehungsweise gibt eben die entsprechenden, in Anführungsstrichen, Empfehlungen an die regionalen Regierungsbehörden. Aber man kann eben auch nicht einfach jeden Hebel beliebig und willkürlich umsetzen. Das haben wir ja zum Ende der Corona-Maßnahmen gesehen, wo es wirklich auch schon so ein Stück weit soziale Unruhen gegeben hat, wo man darauf reagieren konnte. Und man kann eben den Gaul, wie man so schön sagt, zum Trog bringen, aber trinken oder saufen muss das Tier dann allein. Und das trifft auf den privaten Konsum in China zurzeit zu. Wenn die Menschen einfach verunsichert sind, dann halten sie ihr Geld zurück. Und das ist offensichtlich die Situation. Mhm.
Dann wollen wir, wenn wir mal zumindest zu uns zurückkommen, den Bogen quasi zurückschlagen, hoffen, dass hier irgendeiner mal einen Ruck durchs Land gehen lässt in Deutschland.
Ja, viel schauen oder stark schauen wir natürlich in Richtung Politik in diesem Fall. Ich glaube, viel können aber auch die Unternehmen machen, und zum Teil liegt es auch an uns selbst. Also auch jeder von uns sollte versuchen, etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken. Ja.
Das ist das Schlusswort, das ich hören wollte von Ihnen. Das kann ich doch hundertfach unterschreiben, und wir arbeiten daran, dass es nach außen zu tragen, diese Botschaft. Herr Mumm, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gern, hat mich gefreut.
So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Sommer so überstanden habt und wie ihr jetzt in den Herbst rein investiert seid. Eher vorsichtig oder doch nach wie vor all in. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.